Wir reden heute über Fortschritt ohne Wachstum, Fragezeichen. Wir reden über Wohlstand. Wir nehmen mal das Zauberwort Wachstum, was ja immer wieder durch die Medien geistert und immer wieder benutzt wird, wenn es um die Moderne geht, um unseren Wohlstand, um die Ökonomie. Wir nehmen dieses Wort und legen es mal auf den Objektträger und gucken mal, was es uns heute sagt. Ob es wirklich immer so ist, dass Wachstum automatisch Garant für Wohlstand ist, ob Wachstum eigentlich der Motor auch der Moderne ist, der modernen Gesellschaft, der modernen Zivilisation. Ich begrüße jetzt auch noch mal ganz herzlich den Sozialwissenschaftler, Buchautor und man kann wirklich sagen Querdenker, Professor Meinhard Miegel, Chef der Denkwerkstatt Zukunft, wenn das richtig ist, ne? Denkwerk Zukunft. Herr Miegel, ein lapidares Zitat von Ihnen zum Einstieg. Das habe ich gesehen bei Google, da recherchiert man ja neuerdings immer. Sie haben mal gesagt, unter dem Strich wachsen wir nicht mehr. Punkt. Warum?
Ja, also der Wachstumsbegriff ist ja ungeheuer schillernd. Das ist ein sehr facettenreicher Begriff. Wir müssten zunächst einmal eine sehr ausgiebige Diskussion darüber führen, was wollen wir eigentlich unter Wachstum verstehen. Es gibt das materielle, wirtschaftliche Wachstum, es gibt das Wachstum in der Natur, es gibt das geistige Wachstum, es gibt das Wachstum, von der es in der Bibel heißt, er nahm zu an Alter und wuchs in der Kraft des Herrn. Das sind also immer so Wachstumsbegriffe, über die man lange reden kann. Und es gibt sicherlich Typen von Wachstum, von denen man sagen kann, auch sie werden nicht unendlich weitergehen, aber sie sind auch nicht eng begrenzt. Also da kann man wirklich sehr lange wachsen. Wenn wir jetzt hier über Wachstum diskutieren, und Sie haben ja schon eben den möglichen Konflikt skizziert, nämlich den Konflikt mit dem Wohlstand. Schafft Wachstum Wohlstand oder ist es wohlstandsneutral oder reduziert es den Wohlstand, dann beschränken wir uns auf einen ganz bestimmten, verhältnismäßig engen Typus des Wachstums, des wirtschaftlichen Wachstums, wie man es ganz grob gesprochen erfasst durch das sogenannte Bruttoinlandsprodukt. Das ist der Typ Wachstum, von dem wir ständig reden. Und wenn die Zeitungen jubeln, es wächst wieder und die Volkswirtschaft ist angesprungen und international wächst es, dann ist eigentlich immer von diesem Typ BIP-Wachstum die Rede. Und wenn Sie das ansprechen, dann bezieht sich dieser Satz, den Sie eben zitiert haben, auf dieses Wachstum. Dieses Wachstum wird zwar immer noch gemessen, es findet immer noch statt, aber im gleichen Zeitraum, in dem dieses Wachstum stattfindet, haben wir einen Ressourcenverzehr, haben wir eine Umweltbeeinträchtigung, haben wir einen Verschleiß an Mensch und Gesellschaft, der die Früchte dieses Wachstums wieder aufwiegt, sodass es durchaus nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist, dass das Wachstum, was wir seit geraumer Zeit haben, ich sage etwa seit den 70er Jahren, eben nicht mehr materiell wohlstandsmehrend ist, sondern bestenfalls neutral. Es spricht viel dafür, dass es den Wohlstand vermindert und damit haben wir unterm Strich kein Plus mehr, sondern bestenfalls eine Null, vielleicht sogar ein Minus.
Und ich begrüße jetzt auch nochmal Harald Welzer, Sozialpsychologe, Buchautor, tätig im Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, Experte eigentlich für das Gedächtnis und sein Verhältnis zur Zeitgeschichte. Auch ein Zitat von Ihnen. Sie schreiben, die neue Maxime heute lautet, unsere Kinder sollen es einmal schlechter haben. Das müssen Sie erklären.
Ja, das ist nicht meine Maxime, das ist ja nur die Beschreibung einer gesellschaftlichen Praxis. Und die gesellschaftliche Praxis besteht ja darin, Herr Miegel hat es eben ja schon angedeutet, über jedes nachhaltige Maß hinaus Ressourcen zu verzehren, Ressourcen zu übernutzen. Und die Auswirkungen davon zeigen sich ja in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob man über die Biodiversität spricht, ob man über die Böden spricht, ob man über Wasser spricht, Überfischung der Meere, was auch immer. Ja, überall, wo wir hingucken, sehen wir die Folgen dieser radikalen Übernutzung von Ressourcen. Und das bedeutet schlicht und ergreifend so etwas wie Kreditaufnahme bei der Zukunft. Ja, die ganze Schuldennummer, die wir gegenwärtig erleben, ist ja sozusagen ein Modus der Kreditaufnahme bei der Zukunft und die Bitte, die nach uns kommen mögen, das doch erledigen. Aber man übersieht dabei, dass das im Bereich der Übernutzung natürlicher Ressourcen dasselbe Verfahren ist. Ja, man nimmt Kredite auf und überantwortet das Abstottern denen, die nach uns kommen. Und insofern ist die gesellschaftliche Praxis, die unsere Kinder sollen es einmal schlechter haben. Und ich finde diesen Satz den muss man schon mal sich vor Augen führen, weil diese gesellschaftliche Praxis eigentlich vor dem Hintergrund der Vorstellung der Moderne über sich selbst und hinsichtlich des Prinzips der Generationengerechtigkeit etwas völlig Neues ist. Das haben wir so noch nicht gehabt in den letzten 200 Jahren. Und es ist ein absolutes Novum. Und man realisiert ja auch an verschiedenen Stellen in Spanien oder andernorts, dass die jungen Menschen sich das auch nicht auf die Dauer gefallen lassen.
Lassen Sie uns mal ganz kurz, Herr Miegel, nochmal die Wirtschafts- und Finanzkrise streifen. Das müssen wir eigentlich machen, weil das schwebt ja wie ein Damoklesschwert über uns und auch über diese Diskussion. Da haben wir ja was ganz Paradoxes und vielleicht auch was Perverses. Wir haben nämlich ein Wachstum, was eigentlich nur durch Schulden möglich geworden ist. Also kann man sagen, ein Wachstum, was eigentlich gar kein richtiges Wachstum ist, oder ein Wachstum, was auf falschen Füßen steht?
Naja, es ist nicht nur durch Schulden möglich gewesen. Herr Welz hat ja eben darauf hingewiesen, dass wir auch einen enormen Ressourcenverbrauch haben, eine enorme Umweltbelastung. Es kommen verschiedene Faktoren zusammen, die zu diesem Wachstum geführt haben. Nur das Wachstum, was wir seit Jahrzehnten gehabt haben, ist kein solides Wachstum. Es steht auf sandigem Boden, und einer der Faktoren, der zu diesem Wachstum der letzten Jahrzehnte beigetragen hat, ist die immense Verschuldung, um nicht zu sagen Überschuldung. Das kann man ziemlich genau terminieren. Das beginnt in den 70er Jahren. In den 70er Jahren ließ das Wachstum nach. Ich rede wiederum von diesem BIP-Wachstum. Und 1978 trafen sich in Bonn die Staats- und Regierungschefs der damals wichtigsten 8 Industrienationen und beschlossen, der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Und sie ersannen kein anderes Mittel als Schulden. Sie haben gesagt, jetzt brauchen wir kreditfinanzierte Konjunkturprogramme, damit die Wirtschaft dynamischer wächst, als sie das in der Vergangenheit getan hat. Da war man dann noch etwas geschockt durch die Ölpreiskrise in den frühen 70er Jahren, und es kamen noch einige andere Dinge hinzu. Man hat damals geglaubt, man könne ein Wachstum erzeugen, was sich zum Schluss selbst finanziert. Das ist nicht gelungen. Ich habe im Jahre 1979 ein Buch geschrieben, das heißt Die programmierte Krise. Daraus könnte ich heute vorlesen, weil ich gesagt habe, es gibt kein Wachstum mehr, was in der Lage wäre, die Schulden, die wir bereits Ende der 70er Jahre in einem so soliden Land wie Deutschland aufgehäuft haben, zu finanzieren. Das hat sich europaweit ausgedehnt, das hat sich in gewissem Umfang globalisiert, und deshalb ist es schon richtig, was Sie sagen. Ein großer Teil des Wachstums der Vergangenheit war vorweggenommenes Wachstum der Zukunft, denn nichts anderes ist ja schuldenfinanziertes Wachstum als Wachstum der Zukunft, was man sich in die Gegenwart geholt hat. Die Zukunft muss jetzt diese Schulden in irgendeiner Form abtragen. Und wenn diese Schulden abgetragen werden, wird das sehr wachstumsdämpfende Effekte haben, wie wir ja gerade in diesen Tagen und Wochen sehr eindrucksvoll illustriert bekommen.
Wenn Leute wie Sie sagen oder öffentlich sagen, mit dem Wachstum ist das so eine Sache und ökonomisch wachsen wir eigentlich sowieso nicht mehr, dann reagieren doch die Politiker immer und sagen, also hören Sie mal, Herr Miegel, wir haben doch einen kleinen, feinen Aufschwung. Das könnte, wenn es so weitergehen, die Arbeitslosenzahlen sinken etwas.
Ja,
das ist alles gar nicht so alarmierend und gar nicht so schlimm, wir schaffen das schon irgendwie.
Ja, so wird teilweise in der Tat reagiert. Dann sollte man sich einmal die erste Regierungserklärung dieser Legislaturperiode zu Gemüte führen. Da steht in der Tat drin Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann findet sich dieser ominöse Satz, Wachstum ist der Schlüssel zum Ganzen. Aber auf Seite 14 findet sich noch ein bemerkenswerterer Satz. Auf Seite 14 steht nämlich, es muss uns in dieser Dekade gelingen, eine Art des Wirtschaftens zu finden, die nicht die Grundlagen ihres eigenen Erfolges zerstört. Punkt. Das ist ja schon ein Alarmruf. Wenn uns die Regierung mitteilt, dass wir ein Wachstum haben, das die Grundlagen seines eigenen Erfolges zerstört. Diese Grundlagen des eigenen Erfolges sind die Lebensgrundlagen von uns, die Lebensgrundlagen der Menschheit. Und wenn wir so ein Typ Wirtschaftswachstum haben, dann ist da etwas zutiefst in Unordnung. Und immerhin, die Bundesregierung hat das in ihrer ersten Regierungserklärung durchaus eingeräumt.
Auf Seite 14.
Auf Seite 14.
Sie wissen das sehr gut. Sie können und sollen mitdiskutieren. Heben Sie einfach die Hand. Ich nehme Sie da dran. Keine Sorge, wir lassen Sie nicht alleine. Herr Welzer, ich habe ja immer gelernt, auch durch Soziologiestudium und dann nachher durch Lektüre, die Moderne basiert ja eigentlich ganz stark auf diesem Wachstumskonzept oder auf einem bestimmten Wachstumskonzept. Oder sagen wir es noch allgemeiner, die Moderne basiert ja auf so einem auf so einer Steigerungsmentalität. Also immer mehr, immer besser, immer schneller. Stuttgart 21 ist doch ein wunderbares Beispiel dafür. Das ist ja praktisch überfrachtet mit dieser Symbolik. Ja, steht für die Moderne, für die neue Mobilität. Immer schneller, immer effizienter, immer besser. Immer schöner einkaufen. Also es geht immer um diese Steigerungsmentalität. Die haben wir doch irgendwie völlig verinnerlicht, oder?
Ja, schneller nach Ulm. Ich meine, das ist die Utopie.
Schneller nach Ulm, ja. Das ist die neue Utopie,
die man irgendwie leben soll. Es ist ja nicht ganz richtig, dass der Wachstumsbegriff sozusagen Hand in Hand geht mit der Moderne. Der Wachstumsbegriff, auch in der Prominenz, die er spielt, ist ja zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften relativ jung. Klassische Wirtschaftstheoretiker und auch Gesellschaftstheoretiker benutzen den Wachstumsbegriff gar nicht. Und richtig prominent wird er zum ersten Mal im Kontext der Weltwirtschaftskrise und noch prominenter wird im Kontext der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West, weil man gewissermaßen Maßzahlen braucht, wer eigentlich besser ist. Und dafür ist das sehr geeignet. Also die erstaunliche Prominenz und, wie soll man sagen, sozusagen Wachstum als politisches Monokonzept vom Typ Westerwelle, das ist historisch jung. Das ist sehr jung. Und auch übrigens, wenn wir schon über die Regierungserklärung sprechen, man sollte auch über das Programm sprechen, was ja diese Überschrift Wachstum, Zusammenhalt und noch irgendwas hat. Das ist ja etwas sehr Interessantes, was in diesen Formulierungen auftaucht, weil ja Wachstum zunächst einmal wirtschaftlich betrachtet ja nur Mittel zu einem Zweck sein kann, beispielsweise zu sozialem Ausgleich, zur Minderung von Ungleichheit und sonst was. Wenn man das aber programmatisch zum Ziel von Regierungspolitik erhebt, hat man ja die Relation zwischen Zweck und Mittel verkehrt. Ja? Und man merkt es ja auch, dass dieses Wachstum in gewisser Weise zivil-religiöse Züge angenommen hat. Aber das andere, was Sie ansprechen, diese Kultur des immer mehr, die ist natürlich sozusagen ganz tief in unsere gesellschaftliche Praxis eingesenkt und sie ist ja auch eingesenkt in die Konzepte, die wir über uns selber haben. Das muss man sich ja mal klar machen. Dieser Typus von Lebenslauf, den wir haben, der ja darauf basiert, dass man im Grunde genommen von Anfang an Fähigkeiten akkumuliert, Wissen akkumuliert und so weiter und so weiter und das neuerdings ja lebenslang tun soll, ja, und sich ständig gewissermaßen optimieren muss und ständig noch mehr aus dem eigenen Leben herausholen muss, auch im Urlaub. Ja. Man kann ja nicht sinnlos Urlaub verbringen, da muss ja pausenlos irgendein Mehrwert erzeugt werden dabei. Da merkt man ja daran, wie sich dieses ganze Prinzip vollkommen verselbstständigt hat und zum Zentralelement einer kulturellen Praxis geworden ist. Und das macht es wiederum auch so schwierig, davon wegzudenken, weil solche Dinge eben nicht nur außerhalb von uns stattfinden, sondern im Grunde genommen auch innerhalb von uns stattfinden, ohne dass man sich eigentlich Rechenschaft darüber ablegt.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn wir heute darüber diskutieren, also Grundschüler kommen ins Gymnasium, machen G8, sind möglichst schnell fertig, gehen dann auf die Universität, machen ihren BA, sind noch schneller fertig, sind noch schneller arbeitsfertig, können mit 23 sozusagen vom Arbeitsmarkt schon verwertet werden. Sehen Sie das auch in dieser sozialpsychologischen Verankerung oder sagen wir mal Verinnerlichung dieses Systems?
Ja, selbstverständlich, aber da braucht man die Sozialpsychologie gar nicht dazu bemühen. Das reicht ja völlig, sich im Grunde genommen erstens genau diese scheinbaren Bildungsinnovationen anzuschauen, aber man kann auch die Karrieren der entsprechenden Konzepte anschauen. Man muss ja mal überlegen, ich habe es ja eben schon zitiert, lebenslanges Lernen, das kommt ja so schön daher, ja, oder wie heißt das, produktives Altern oder sowas, ja. Man nimmt es ja so hin und findet es ja eigentlich gut. Ja. Ja? Aber dass das im Grunde genommen eine permanente Steigerungslogik ist, die sich zu beiden Seiten des Lebenslaufs ausdehnt. Also man muss ja mal diese Eltern sich anhören, die Vorstellung haben, dass bereits in der Kindertagesstätte zweisprachig da rumerzogen werden muss und sowas. Ja, und das nach hinten dehnt sich auch aus, das Ganze. Das heißt, diese Form von Steigerungs- und Optimierungslogik durchzieht im Grunde genommen völlig porenlos das ganze Leben. Ja, und durch das Ausfallen eben von Freizeiten, von Pausen, von nutzloser Zeit, durchwirkt das eben im Grunde genommen jeden Augenblick. Und man kann ja sich selber extrem schwer freimachen davon. Man hat ja das Gefühl, man muss dauernd irgendwas tun. Und wenn man gerade mal nichts tut, weil die Bahn verspätet ist oder sowas, gerät man total unter Stress, weil man das Gefühl hat, jetzt verbringt man gerade sinnlos Zeit. Und das ist Ausdruck. Das ist Ausdruck des Durchwirkens dieser Außenverhältnisse in uns selbst.
Herr Miegel, sehen Sie das auch so? Also diese totale Verankerung, man könnte ja schon fast sagen, wir sind innerlich alle gleichgeschaltet.
Naja, nicht alle. Es gibt schon noch einige,
Sie wahrscheinlich
die wieder
nicht,
den Stachel lücken und versuchen, einen anderen Weg zu gehen.
Dann hat sich das so verinnerlicht,
wie ja, er das ausgeführt das, hat. Das ist sicherlich richtig. Das gilt für die ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung. Einige versuchen, einen etwas anderen Weg zu gehen. Einige versuchen, doch noch Muße zu pflegen. Aber das Weltbild und das Innengefühl, das hat sich schon fundamental gegenüber früheren Zeiten verändert. Peter Canisius schreibt in seinem Katechismus im 16. Jahrhundert bei der Frage, was ist der Sinn menschlichen Lebens? Der Sinn menschlichen Lebens ist, Gott zu loben und zu preisen und dadurch in den Himmel zu kommen. So, da war dieser Druck nicht, da musste ich jetzt nicht, also bis ins hohe Alter immer...
Klingt entspannter. Ja.
Immer weiter lernen und ein produktives Alter vorbereiten. Nein, es ist schon zutreffend. Ich habe vor einiger Zeit im Radio eine Sendung gehört. Ich saß im Auto und da war eine Journalistin in einem Altenheim und die Leiterin dieses Altenheims, die berichtete, wie der Tagesablauf von diesen alten Menschen ist. Früh um 6 war Wecken und dann um 6.30 Uhr war Frühstück und um 7 Uhr war Morgengymnastik und es ging den ganzen Tag immer so weiter. Und dann sagte die Journalistin, ja mein Gott, können denn diese alten Leute auch mal sich ausklinken, ganz einfach mal sitzen und ruhig sein? Da war eine ziemlich lange Pause in diesem Gespräch und dann sagte diese Heimleiterin, naja, wenn Sie unbedingt wollen. Also das ist natürlich Ausdruck einer solchen Situation und da haben wir unsere Leben schon in einer ganz bestimmten Richtung vorangetrieben, die jetzt, das ist jedenfalls mein Eindruck, eine Gegenbewegung ausgelöst hat. Wir debattieren ja doch immer intensiver diese Art von Lebensführung. Wir fragen immer intensiver nach dem Sinn der permanenten Gütermehrung. Muss ich wirklich das alles zusammentragen, was wir in unseren westlichen Gesellschaften zusammengetragen haben? Ist Burnout etwas, was sein muss, oder ist das nicht das Ergebnis von einer grundlegenden Fehlsteuerung? Also wir haben heute eine Diskussion, die aus meiner Sicht vor 3 Jahren, vor 5 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre. Und das, finde ich, ist eine sehr bedeutsame und zukunftsfrohe Perspektive.
Das ist aber eine interessante These, dass das noch nicht möglich gewesen wäre vor 3 Jahren. Herr Welzer, hat man nicht immer die Kritik an dieser Moderne, an dieser Steigerungsmentalität, lief die nicht immer mit?
Nee, gar nicht. Also wir könnten ja auch über den Fortschrittsbegriff diskutieren, der ja jetzt also hier auch die Überschrift liefert. Das eigentlich nicht. Und zwar läuft nicht die Kritik mit, sondern eigentlich die Affirmation, solange das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und die Folgen nicht unmittelbar greifbar werden. Also wir haben ja auch extrem viele positive Folgen durch diese Steigerungslogik auf materieller Ebene, Erhöhung der Lebenserwartung, unglaublich viele Institutionen der Fremdversorgung, ja, wo man sich um nichts kümmern muss und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Ergebnisse dieser Steigerungslogik, die man zunächst erstmal ganz stark willkommen heißt. Ja. Das hat ja auch eine starke Entlastungsfunktion. Und jetzt ist die Kritik daran, glaube ich, dadurch auch motiviert, dass eben das vom Ergebnis her auch brüchig wird. Ja, man sieht erstens die Folgen heraufdämmern, spät genug. Die Grenzen des Wachstums sind 1972 erschienen, da können wir nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum feiern. Aber man sieht sozusagen, dass alles das, was man vorgeblich mit diesem Wirtschaftsprinzip und diesem gesellschaftlichen Modell zu erreichen glaubt, im Grunde genommen zu erodieren beginnt. Das funktioniert nicht so richtig. Das kommt eben jetzt nicht nur in Büchern an die Grenzen, sondern es stößt sozusagen ganz physisch fast an Grenzen. Und dann gibt es diese Kritik daran. Wir haben ja jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre kaum Kritik gehabt. Also weder an dem Wirtschaftsprinzip, noch an diesen Steigerungslogiken, noch an der Verlagerung aller Verantwortlichkeiten auf Individuen und so weiter, alles das, was in den letzten 20 Jahren unter dem Stichwort neoliberale Entwicklung
gefallen ist. Aber Moment, die Grünen, wenn ich Sie unterbrechen darf, war das nicht eine ganz starke kritische Position schon?
Naja, da muss man gucken. Also die Grünen haben sicherlich eine sehr kritische Position eingebracht in Bezug auf Naturverbrauch. Sie sind aber in ihren Begriffen des Fortschritts, in ihren Begriffen der Optimierung, in ihren Begriffen der Effizienz und so weiter, diesem Fortschrittsmodell der Moderne total eng verschwistert. Da gibt es gar keine Differenz.
Also das hätte ich nochmal gern von Herrn Miegel gewusst. Sehen Sie das wirklich so, dass es da überhaupt keine Differenz gibt?
Naja, die Grünen waren schon eine Reaktion, als sie in den 70er Jahren anfingen, sich zu artikulieren. Da haben sie auf bestimmte Missstände in der Entwicklung hingewiesen. Aber so umfassend, wie wir es heute diskutieren, dass wir also zusammenführen, die Umwelt, die von den Grünen in der Tat thematisiert worden ist, in Verbindung mit dem Ressourcenverbrauch, der schon sehr viel weiter hinten stand, die Gesellschaft wurde weitaus weniger thematisiert in diesem Zusammenhang und die Verschuldungsfrage wurde überhaupt nicht thematisiert. Also diese Bündelung, wie wir sie heute haben, haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt, aber wir haben eigentlich diese Dinge erst in relativ junger Zeit erkannt, aber wir haben sie überhaupt noch nicht anerkannt. Dennis Meadow, Herr Welz hat eben auf das Buch hingewiesen, Grenzen des Wachstums aus dem Jahre 1972, hat am Montag in der Enquetekommission des Bundestages, der ich angehöre, referiert. Und sein Bericht war aus meiner Sicht schlicht deprimierend. Er hat gesagt, jetzt ist dieses Buch seit 40 Jahren da und es ist ja nun nicht dieses Buch, sondern es sind ja eine ganze Reihe von Aktivitäten gestartet worden. Und das Fazit war, dass er gesagt hat, also für eine nachhaltige Entwicklung ist es zu spät. Das schaffen wir nicht mehr. Alles, was wir noch machen können, ist die Verbesserung, die Steigerung unserer Widerstandskraft. Wenn dann die Dinge kommen und über uns zusammenbrechen, dass wir nicht selbst mit zugrunde gehen, sondern dass wir gelernt haben, mit solchen Brüchen, mit solchen Niedergängen umzugehen. Er erntete Widerspruch. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Mitgliedern der Kommission, die das so nicht gesehen haben und auch so nicht sehen wollten. Aber er beharrte auf seinem Standpunkt und er sagte, nein, so ist das. Und wenn man sich Herrn Töpfer anhört, der nicht ganz so lange über diese Dinge nachdenkt, aber doch in führendster Position als Umweltminister und dann als Chef der Behörde der Vereinten Nationen über diese Fragen nachgedacht hat, dann hört man ganz Ähnliches. Er sagt, wir sind nicht weitergekommen in diesen 40 Jahren. Wir fangen jetzt gerade an, darüber nachzudenken, was ja schon gut ist. Das ist der erste Schritt. Aber die Zeitachse ist so kurz. Hätten wir jetzt 100 Jahre, um uns in unseren Sichtweisen und Verhaltensweisen zu verändern, da mag das ja gehen. Aber wir haben die 100 Jahre nicht. Der Zeitraum ist sehr, sehr kurz geworden. Und jetzt ist die ungemein spannende Frage, sind wir in der Lage, in der Kürze der Zeit, in 15 Jahren, in 20 Jahren, uns in unseren Verhaltensmustern so zu verändern, wie es an sich erforderlich wäre. Und da hat ja Herr Welzer eben darauf hingewiesen, wie diese Verhaltensmuster ganz tief in uns eingedrungen sind, wie wir sie gar nicht reflektieren, wie wir uns gar keine Rechenschaft über sie abgeben. Und dann ist es natürlich schwer, wenn sie so Teil unserer Identität geworden sind, sie zu überwinden.
So, jetzt haben wir die erste Wortmeldung. Wahrscheinlich war es jetzt auch ein bisschen dramatisierend, dramatisierender Toni reinkam. Bitte schön. Okay, das wollten wir aber jetzt nicht vertiefen, weil wir nicht speziell über die Grünen reden wollten. Ich glaube, ja, Herr Welzer, wollten Sie was sagen dazu?
Ja, ich glaube, dass die Grünen sind ja hier in ganz anderer Funktion und historischen Rolle angesprochen. Ich glaube, es ist auch viel wichtiger, über das etwas weiter zu diskutieren, was Herr Miegel eben angerissen hat, nämlich diesen doch frappierenden Widerspruch zwischen 40 Jahren Umweltaufklärung, Klimaschutzdebatten und so weiter und dem vollkommen Ausbleiben von Veränderungen auf der Ebene der Lebenspraxis. Das ist ja ein spektakulärer Befund. Wir haben ja auf der Ebene, wenn Sie Umfragen machen in Deutschland, aber auch in Österreich und anderen europäischen Ländern, den durchschlagenden Erfolg dieser 40 Jahre Umweltkommunikation darin, dass die Leute alle unglaublich umweltbewusst sind. Ja? Die kreuzen nämlich immer an, das Klima Wandel das größte Problem ist und die Umwelt und sonst was. Das heißt, diese ganzen Bemühungen haben sich auf der Ebene des Bewusstseins total niedergeschlagen, ja? Aber auf der Ebene des Verhaltens überhaupt nicht. Wir haben 2010, das sind so Daten, die werden gar nicht weiter verkündet, 2010 das Jahr mit dem höchsten Energieverbrauch in der Menschheitsgeschichte gehabt. Und zwar 5,6% mehr als 2009. Und das ist nicht das Verdienst von China, sondern diese Steigerungsraten gehen auch in den frühindustrialisierten, also in unseren Ländern, genauso zwischen 4 und 6%. Wie kommt das eigentlich? Wie kommt das eigentlich zustande? Es kommt deswegen zustande, und wir diskutieren ja hier über Wachstum, dass Wachstumswirtschaften prinzipiell nur so funktionieren, dass sie pausenlos neue Bedürfnisse kreieren müssen und wir diese Bedürfnisse erfüllen müssen und dementsprechend Fernseher kaufen, iPads kaufen, Autos kaufen und all dieses Zeugs, aber eben genau in derselben Steigerungslogik. Also wir verbrauchen heute 150% mehr Möbel als noch vor 10 Jahren. Das ist die Ikearisierung der Welt. Ja? Das meine ich gar nicht ironisch, das ist einfach so. Heute wird ein Möbel gekauft, damit man es nach 2 Jahren in den Sperrmüll stellt oder wegschmeißt oder wie auch immer. Kein Mensch, der bei Ikea einen Schrank kauft, geht dahin mit der Idee, na, das wird mein Enkelkind aber schön finden. Ja? In den Schrank ist aber mehr an Ressource hineingegangen, als in den Schrank, der vor 200 Jahren hergestellt worden ist von einem Tischler. Das ist genau das Prinzip. Das heißt, wir haben eine ständige, das gilt für Textilien genauso, das gilt insbesondere übrigens für Nahrungsmittel. Ja? 40-50% aller Nahrungsmittel werden weggeschmissen.
Aber den Schrank vom Tischler kann sich keiner leisten.
Quatsch, totaler Blödsinn. Gut. Wenn Sie einfach sehen, wie die Kosten, also die relativen Kosten gemessen an den Durchschnittseinkommen von langlebigen Konsumgütern gesunken sind, wenn Sie insbesondere sehen, wie die Kosten für Nahrungsmittel relativ zu den Einkommen gesunken sind, das Zeugs ist alles viel zu billig, deshalb wird es weggeschmissen. Ja? Man musste früher, ich kann mir keine Zahlen merken, aber für ein Brot, sagen wir mal, eine Stunde arbeiten, ja, 50er Jahre oder sonst was, und heute ist es eine Größenordnung, die nicht einmal irgendwie 10%...
12 Minuten.
Ja, so in der Art. Erstaunlich. Ist da super in der Hinsicht.
12 Minuten gut für ein Brot.
Aber das bedeutet natürlich etwas für den Umgang mit diesen Dingen und es bedeutet etwas für diese Steigerungslogik halt auch im Konsum. Ja? Dass dieses ganze Zeugs ständig zugeführt wird, ständig. Und wir sind da mittlerweile in einem Stadium, wo wir gar nicht mehr Konsumenten sind, sondern wir sind eigentlich nur noch Käufer, ja? Lagern irgendwelche Nahrungsmittel im A++ energieeffizienten Kühlschrank, den wir gekauft haben, zwischen und schmeißen das hinterher weg.
Wir reden gleich nochmal weiter über Konsumismus, aber jetzt die nächste Wortmeldung bitte.
Ja, guten Abend. Sie kennen den alten Joke, zwei Planeten treffen sich im Weltall und die fragen sich, wie geht's? Und der eine sagt, sehr schlecht, warum? Ich habe Homo sapiens, der andere, oh furchtbar, aber die gute Nachricht geht schnell vorbei. Ich frage mich, ob nicht wir die eigentlichen Heuschrecken sind, nicht irgendwelche Hedgefonds, sondern wir als Menschen, als Homo sapiens, ob wir nicht einfach im Prinzip aufzehren, was wir vor uns finden. Wir säen, wir finden Öl und innerhalb von 3 Generationen futtern wir alles Öl auf, radikal, wir verbrennen es konsequent weiter. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir nicht als Homo sapiens, als Gattungswesen wirklich uns selbst ausrotten und dass also teilen Sie einen gewissen Pessimismus oder glauben Sie, dass wir tatsächlich genügend Vernunft haben, um auch da nochmal eine Kehrtwende zu kriegen, oder wird es zwangsläufig zu einer Ausrottung unserer Gattung führen?
Also These von Ihnen, das ist so eine Art anthropologische Grundkonstante, die wir mit uns tragen. Und es kann gar nicht anders sein, Herr Miegel.
Naja, jetzt habe ich eine gute Nachricht.
Jetzt ist doch nicht so schlimm, oder?
Nein, das wäre schon schlimm, wenn es so wäre. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich ausrotten wird, denn während des allerlängsten Teils der Menschheitsgeschichte hat der Mensch sich nicht so verhalten. sondern dieser finale Verbrauch von Ressourcen, die hemmungslose Belastung der Umwelt, der Verschleiß von Gesellschaft und das Ganze noch einmal potenziert durch die Schuldenmacherei, ist eine verhältnismäßig neue Entwicklung. Sie setzt ein vor plus minus 200 Jahren, wird dann immer weiter gesteigert, kommt in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf einen vorläufigen Gipfel. Aber in der Phase davor sah eben die Welt, die Kultur, der Mensch, die Gesellschaft doch sehr, sehr anders aus. Es hat etwas zu tun mit der Säkularisierung unserer Gesellschaft, das hat etwas zu tun mit der Industrialisierung. Also das sind recht neue Entwicklungen. Die aus meiner Sicht sehr spannende Frage ist allerdings, aber das haben wir jetzt ja schon erörtert in der ersten halben Stunde, werden wir als Gesellschaft, die wir so geprägt, geformt sind, die wir diese Maximen verinnerlicht haben, in der Lage sein, aus diesem Verhalten, was Sie ja zutreffend skizziert haben, herauszukommen? Werden wir es überwinden können? Und da kann man dann sehr pessimistisch sein. Da kann man den Eindruck gewinnen, nein, das schaffen wir nicht. Wir werden gegen die Wand laufen, was nicht bedeutet, dass die Menschheit ausgerottet sein wird. Aber die Zivilisation, wie wir sie kennen, zerfällt. Herr Welz hat ja dazu ein Buch geschrieben, in dem er das sehr anschaulich beschreibt, was da mit unserer Art von Zivilisation passieren wird. Es kann auch durchaus dazu kommen, dass die Menschheit stark dezimiert wird. Wir gehen ja im Moment davon aus, dieser Tage waren es 7 Milliarden Menschen und dann sollen es 9 Milliarden werden bis zum Jahr 2050. Wie es danach weitergeht, noch 1 Milliarde dazu oder noch eine dazu. Lovelock, der Mann, der das FCKW in der Atmosphäre entdeckt hat, hat gesagt, ach, das ist alles Quatsch, was ihr da diskutiert. Am Ende dieses Jahrhunderts wird es noch 1 Milliarde Menschen geben. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert des großen Sterbens. Macht euch mal gar keine Sorgen, braucht euch gar nicht weiter darüber aufzuregen. Das halten wir nie durch, die Art und Weise, wie wir heute leben. Das sind so Perspektiven, die verschiedene Menschen im Blick auf die Zukunft haben. Es wird schwierig. Es wird ausgesprochen schwierig werden, aber ein paar werden überleben.
Danke. Danke für diese nette Aussicht. Haben Sie noch Fragen jetzt gleich? Herr Welzer, mich würde noch mal interessieren, das mit dieser anthropologischen Grundkonstante. Ist der Mensch aus Ihrer Sicht auch so ein Eroberer, so ein Zerstörer, so ein Wesen, was alles einnimmt, auffrisst und irgendwie wegwirft, wenn es nicht mehr zu gebrauchen ist?
Also erstmal gibt es ja den Menschen nicht.
Ja.
Erstmal nicht im Singular, sondern immer nur im Plural. Und als solchen gibt es ihn auch immer nur als ein kulturelles Wesen. Das heißt, in ganz unterschiedlichen Formen gesellschaftlicher, kultureller und individueller Praxis. Und Herr Miegel hat es ja eben schon gesagt, diese Form von Umgang mit Natur ist historisch jung. Die setzt wirklich ein mit dem vermehrten Einsatz fossiler Energieträger, insbesondere Kohle und dann Öl, was diese unglaublichen Produktivitätssteigerungen erbracht hat, die dann alles nach sich gezogen haben, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist aber ein historisch extrem junges Modell. Das hat eine wahnsinnige Attraktivität aufgrund dieser rapiden Steigerung von Komfortmerkmalen und Verbesserung von Lebensqualität. Aber in der vormodernen Zeit beziehungsweise in der Zeit vor der Industrialisierung haben Menschen ja auch gelebt, haben übrigens auch Bilder gemalt und dergleichen Dinge. Bei einem geschätzten Wirtschaftswachstum von 0,05% pro Jahr, was im Wesentlichen mit dem Bevölkerungszuwachs korreliert hat. Also um mal auf unser Thema auch zurückzukommen, man muss ja auch mal prüfen, wie es denn eigentlich unter veränderten Wachstumsbedingungen oder mehr noch unter veränderten wirtschaftlichen Grundbedingungen überhaupt möglich sein könnte, ein vernünftiges Leben zu führen. Ich möchte den Satz noch einen Satz hinzufügen, um das zu präzisieren, worum es im Moment geht, weil das hat sich, glaube ich, noch nicht richtig rumgesprochen. Ich glaube, niemand möchte unser zivilisatorisches Modell aufgeben. Ja, also das, was man hier hat mit Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Bildung und Gesundheitsversorgung. Die Kunst wird aber darin bestehen, diese zivilisatorischen Standards zu erhalten, bei gleichzeitig radikal absinkendem Ressourcenverbrauch. Das ist die Aufgabe, vor der man steht. Und ein Schlenker noch zu den Grünen in diesem Zusammenhang. Es ist eine vollständige Illusion, dass man dieses realisieren könnte, ohne Wohlstandsverluste in dem traditionellen Sinne, dass man das realisieren könnte und so weitermachen könnte wie jetzt. Also die Zauberformel der Entkoppelung von Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum, die wird nicht auffindbar sein. Ja? Aber das ist genau das, worauf es ankommt. Absenken des Verbrauches bei Aufrechterhaltung der Zivilisation. Ich glaube, das ist in bescheidenen Worten die Aufgabe, vor der man gerade steht.
Konkretisieren wir gleich eine Wortmeldung, aber zunächst.
Guten Abend. Sie haben gemeint, das wäre ein gesellschaftlich neues Phänomen, aber beobachten wir nicht auch schon im Römischen Reich, dass ganze Landstriche entwaldet werden, um die Flotte aufzubauen? Ist es nicht so, dass diesen Ressourcenverbrauch, den wir heutzutage beobachten, einfach nur eine andere Quantität hat, weil wir die technischen Möglichkeiten haben?
Also diese Diskussion ist vom Wunsch getragen, es möge immer schon so gewesen sein, deshalb braucht man sich nicht Gedanken drüber machen, wie man das verändern soll. Also da kann man sich jetzt stundenlang drüber streiten, inwieweit solche historischen Beispiele kompatibel sind mit dem, was man jetzt macht. Aber es ist eigentlich uninteressant für die Diskussion, die wir führen. Weil die Frage ist, selbst wenn es so gewesen wäre, und fallweise war es sicherlich so, dass auch vormoderne Gesellschaften etwas sorglos mit Ressourcen umgegangen sind, würde diese Feststellung unser Problem ja überhaupt nicht lösen. Ja, das, was ich versucht habe, gerade zu beschreiben, wie man das lösen muss. Und ich denke, wenn man nicht völlig fatalistisch ist und sagt, ja, also hier mit 1 Milliarde kommen wir dann auch aus in 20 Jahren oder sowas, dann muss man diese Aufgabe, glaube ich, ernst nehmen.
Ich würde gerne noch etwas dazu sagen, zu diesen Umweltkatastrophen in der Antike. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Der fundamentale Unterschied zu heute bestand darin, dass Menschen erstens in der Lage waren, den Raum zu verlassen, den sie zerstört hatten, was sie auch immer wieder getan haben. Das ist eine Möglichkeit, die wir heute nicht mehr haben. Wer soll sich denn wohin bewegen? Wenn wir jetzt sagen, bei uns wird es knapp, wir gehen nach Indien, dann wird sich unser Problem dadurch nicht lösen. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Der zweite Unterschied ist, dass die Menschen dieser früheren Zeiten relativ rasch durch Reaktionen, ich benutze den Begriff jetzt unspezifisch, durch Reaktionen der Natur wieder eingefangen wurden. Wir sind so listenreich inzwischen geworden, dass wir die Reaktionen der Natur immer wieder aushebeln können, bis wir an einen Punkt gekommen sind, der dann zu katastrophalen Reaktionen führt. Und das ist eben etwas anderes als zu Zeiten, wo Wälder abgeholzt waren oder irgendwelche Landstriche versteppt.
Wir reden jetzt, ja, neben Ihnen direkt, die nächste Wortmeldung.
Ja, ich will was sagen zu dem Thema Ressourcenverbrauch. Ja. Also ehrlich gesagt sehe ich keinen Ressourcenverbrauch, weil letztlich Ressourcen immer in Kreisläufen zirkulieren. Also gerade Beispiel? Wasserverbrauch. In Deutschland haben wir keinen übermäßigen Wasserverbrauch, weil es fällt genug Wasser vom Himmel. Es geht nur darum, das Wasser schnell genug wieder zu reinigen und in den Wasserkreislauf einzuspeisen.
Kohle?
Kohle ist nur eine Form von Energie und wir sind halt im Moment zu faul, Photovoltaik zu nutzen, sondern wir nutzen lieber die Energie, die vor Tausenden von Jahren halt von der Sonne dann in Form von Kohle auf der Erde halt abgespeichert wurde. Aber der Mensch lernt ja auch dazu, wenn er halt merkt, die Kohle geht aus oder das Erdöl geht aus, dann wechseln wir halt auch unsere Ressourcen und konzentrieren uns dann zum Beispiel auf Photovoltaik. Oder versuchen unseren die Energie woanders herzukriegen.
Das heißt, das, was Herr Welzer gesagt hat, Absinken des Ressourcenverbrauchs, wäre für Sie ein falscher Denkansatz. Sie sind Ingenieur?
Ja, genau.
Ah. Habe ich mir gedacht, Herr Welzer.
Wir wollen ja jetzt nicht die Angehörigen unterschiedlicher Disziplinen bashen. Das kann ja nicht der Zweck der Übung sein.
Nee, aber ist da was
drin sozusagen? Naja, das ist zwar theoretisch richtig, aber empirisch falsch. Weil das Problem zum Beispiel besteht ja darin, dass die Kohlevorräte noch unglaublich lange vorhanden sein werden und dass die Steigerungslogik der Nutzung dieser Art von fossiler Energie gerade zu beobachten ist. Es wird ja mehr Kohle genutzt, als es jemals der Fall gewesen ist. Und wenn Sie das Ganze historisch betrachten, dann haben Sie es immer so, dass die Einführung einer neuen Energienutzung nicht eine alte ablöst, sondern parallel dazu verläuft. Ja, und dieses Ergänzungsverhältnis, das werden wir mit den Erneuerbaren ganz genauso erleben. Und es kann auch gar nicht anders sein, weil der Energiebedarf insgesamt im globalen Maßstab beständig steigt. Und natürlich in einem solchen Maße steigt, da können Sie mit Windrädern, das können Sie nicht abdecken damit. Das wird nicht funktionieren. Und insofern wird dieser Prozess der intensiven Nutzung fossiler Ressourcen ganz ungebrochen weiter voranschreiten. Das wird zumindest so, wenn es nicht halt eine Veränderung in den Wirtschaftsformen und in den kulturellen Praktiken gibt. Da können Sie so viel Ingenieurintelligenz reinstecken, wie immer Sie wollen. Die kulturelle und gesellschaftliche Praxis wird das völlig unterminieren.
Die nächste Wortmeldung bitte.
Ich wollte jetzt doch nochmal auf die Vergangenheit kurz eingehen, um jetzt die Frage vom Herrn Welser ein bisschen voranzutreiben. Also wie steuern wir um bei Erhalt unserer demokratischen und sozialen Kultur? Und vielleicht eine Naturzerstörung der Vergangenheit. In Mitteleuropa gab es wohl um 1800 kaum mehr Wald. Und da das war dann für Könige, Grafen ein Problem. Und dann hat man gegengesteuert und hat halt die Bauern nicht mehr in den Wald gelassen und hat aufgeforstet und restriktiv durchgegriffen. Das ist ein Modus von sozialer Steuerung, der uns ja heute jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Ich denke, dazu hätte ich gerne noch was gehört, also wenn Sie sagen, wie können wir unter Bedingungen einer demokratischen Gesellschaft umsteuern, um ganz andere, um diese Ziele zu erreichen, die Sie anvisiert haben.
Ich möchte von Ihnen das hören, Herr Welser.
Ist ja jetzt etwas, wozu wir beide was sagen können.
Gut, dann zuerst Sie und dann Herr Miegel.
Also die Frage, also erstens ist ja dieses historische Beispiel mit der Waldnutzung ja das, wovon wir den Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt haben. Ja, diesen heute doch eigentlich sehr ungeschmeidigen und sperrigen Begriff, aber es kommt genau aus dieser Perspektive her, dass man Ressourcen nur so weit nutzt, wie sie tatsächlich in den entsprechenden Zeiträumen auch nachwachsen können. Das ist das Prinzip. Und es ist ja a priori nicht so besonders schwierig, das einzuhalten in vielen Bereichen. Da helfen ja auch die Ingenieure dabei, um entsprechende Perspektiven dazu zu entwickeln. Jetzt kommt aber die Frage, wer sagt, wie man das tun soll? Wer entwickelt im Grunde genommen gesellschaftliche Hebel, damit sich das verändert? Und da gibt es natürlich mehrere große Probleme. Erstens, sehr relevante großflächige Interessengruppen, die an dem Fortschreiben des bisherigen sehr stark interessiert sind. Ja? Also sozusagen, mein Auto fährt auch ohne Wald. Das ist ja der Klassiker in dieser Hinsicht, sich das hinten auch drauf zu kleben. Also sozusagen die kurzfristige Realisierung von diesen Interessen gegenüber dann, was Nachhaltigkeit immer bedeutet, Langfristorientierung. Das ist ja ein kulturelles Problem, dass bestimmte Entscheidungen in Kurzfristperspektive gefällt werden. Und ich glaube, man kommt einerseits zu Möglichkeiten, die Dinge zu verbessern, indem man andere Anreizsysteme und Restriktionssysteme etabliert. Ja, das kann man ja in vielerlei Hinsicht machen, zum Beispiel darin, dass man auch die wirklichen Kosten in die Produkte hineinrechnet und auch bezahlen lässt. Also alle externen Umweltkosten, die bei der Produktion und so weiter anfallen, müssen eigentlich in den Produkten auftauchen. Das wird einen anderen Umgang mit den Produkten notwendigerweise nach sich ziehen, weil das Zeug wird teurer. Das gilt übrigens für Energie in noch viel eklatanterem Maße. Das heißt, man muss eigentlich ein reales Verhältnis etablieren. Und das andere ist auch wirklich interessant, ob man nicht tatsächlich auf der Ebene kultureller Praxis Dinge verändern könnte. Warum soll es denn in Gottes Namen, sagen wir mal, in einem optimistischen Zeitraum von 5 Jahren nicht möglich sein, dass man Menschen, die mit 2,5 Tonnen schweren Autos mit 560 PS durch Innenstädte fahren, für Vollidioten hält? Ja? Und sie das auch gewissermaßen spüren lässt, statusmäßig. Ja? Dass sozusagen eine Kultur der praktischen Intelligenz vielleicht auch bestimmte Statussymbole vollkommen verändert, dass man mit anderen Dingen Status generiert. Das wird allerdings nicht ohne Streit und sowas abgehen, ja, aber das gehört ja auch dazu, dass man, wenn es darum geht, künftige Überlebensbedingungen zu sichern, man auch mal sich ein bisschen streiten muss.
Gut, ich frage jetzt nicht, welches Auto Herr Miegel fährt, aber dazu
bitte. Sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Ich könnte ihr Rechenschaft ablegen, aber das lasse ich
das
mal.
Das lassen wir.
Also die Frage, können wir Demokratie, können wir unsere Zivilisation aufrechterhalten unter, ich vergröbere jetzt, unter Bedingungen materieller Wohlstandsminderung? Die Diskussion hat ja begonnen. Es ist ja nicht so, dass wir hier im luftleeren Raum debattieren, sondern das ist zunehmend heiß, diese Diskussion. Sie wird unter dem Stichwort Ökodiktatur geführt. Das Argument ist, in einer demokratischen Gesellschaft lassen sich die Dinge, die an sich erforderlich wären, niemals realisieren. Es wird dafür keine Mehrheiten geben, sondern die Mehrheit wird sehenden Auges ihrem Untergang entgegeneilen und wird das demokratisch legitimieren. Eine Minderheit wird sich dagegen sträuben, diese Minderheit wird größer werden. Aber wir werden demokratisch legitimierte Veränderungen nicht bekommen. Ist eine Position. Wenn dem so wäre, dann wäre natürlich das Postulat, lasst uns doch versuchen, die Zivilisation, die Demokratie und so weiter aufrechtzuerhalten unter Bedingungen rückläufigen materiellen Wohlstands außerordentlich zerbrechlich. Werden wir das schaffen? Wird die Gesellschaft mehrheitlich bereit sein, sich zu verändern? Und da komme ich zurück auf das, was der vorletzte Redner gesagt hat. Das ist immer wieder die Karte, die gezogen wird, die Technik wird es schon richten. Wir werden Innovationen haben und dank dieser Innovationen können wir weitermachen. Wir haben in der Vergangenheit doch auch so tolle Innovationen gehabt. Haben wir wirklich solche tollen Innovationen gehabt? Seit 80 Jahren bemüht sich diese Gesellschaft, die Problematik von Nuklearmaterial in seiner Lagerung zu lösen. Seit 80 Jahren. Mit einem riesigen Milliardenaufwand ist das versucht worden. Die besten Leute denken über diese Frage nach, bisher ohne jedes Ergebnis. Und ob wir in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren ein Ergebnis zeitigen werden, ist höchst fragwürdig. Wenn man sich einmal anschaut, wie hat sich unsere Technik fortentwickelt, empfehle ich einen Bericht des Fraunhofer-Instituts, worin festgehalten wird, dass wir eigentlich eine außerordentlich schleppende technische Entwicklung in den zurückliegenden 100 Jahren hatten. Wir glauben immer, schaut euch den PC an und Handy und Internet und so weiter und so weiter. Schauen wir uns einmal an, wie wir Transport, wie wir Mobilität organisieren. Das ist nicht anders als in den 30er Jahren. Unsere Automobile sind im Prinzip keine anderen als vor 80 Jahren. Wenn man sich den Flugverkehr anschaut, unsere Flugzeuge sind im Prinzip keine anderen als vor 80 Jahren. Und das kann man auf viele Bereiche ausdehnen. Der Zugverkehr ist heute kein prinzipiell anderer als in den 20er oder 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Wir haben große Designfähigkeiten entwickelt. Das Design ist heute unendlich viel schicker, als es damals war. Aber hinter der Hülle steckt doch etwas im Prinzip Gleichgebliebenes. Ich empfehle zur Lektüre ein Buch, was vor 101 Jahr erschienen ist. Im Jahre 1910 ist ein Buch erschienen unter dem Titel Die Welt in 100 Jahren. Da sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Das Bemerkenswerte an diesem Buch ist, dass technische Vorhersagen gemacht werden, die mit großer Präzision eingetreten sind. Eine detaillierte Beschreibung des Handys und seiner Benutzung im Jahre 1910. Massenflugverkehr, Massenautomobilversorgung der Bevölkerung, steht da alles drin. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die dort skizziert werden, haben samt und sonders nicht stattgefunden. Da sind wir eigentlich die Gesellschaft aus dem Jahre 1910 ohne Kaiser geblieben.
Die nächste Wortmeldung, bitte.
Ich teile die Skepsis, ob die Politik in der Lage sein wird, hier Änderungen herbeizuführen. Welcher Politiker wird sich hinstellen und wird verkünden, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen und dass er uns etwas wegnehmen muss? Eine Dame hat ja am Anfang schon darüber gesprochen. Auf der anderen Seite sehe ich aber, wir haben über das Thema Wohlstand diskutiert, ohne es zu spezifizieren. Zu Wohlstand gehört für mich auch Wohlbefinden. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Leute realisieren, dass sie mit mehr materiellen Gütern sich nicht besser fühlen, sondern vielleicht sogar schlechter. Es ist also aus meiner Sicht irgendwo die Aufgabe, dieses Bewusstsein zu fördern. Die Frage ist, wer das fördern könnte. So, aber jetzt nochmal von der anderen Seite her. Selbst wenn wir unsere Lektion lernen in Deutschland, in Europa, befürchte ich, dass das die Welt nicht retten wird. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Lektion nicht lernen sollten. Aber ich meine, da müssen wir doch auch realistisch sein, dass die Leute, die heute einen Energieverbrauch haben, der ein Hundertstel von unserem ist, danach streben, ihre wirtschaftliche Situation auch zu verbessern und leider das eben auch sehen als in mehr Konsum.
So, das waren die zwei Teile, Herr Welzer, vielleicht zum ersten.
Na, ich würde gerne zu beiden sogar was sagen. Mal hinten anfangen, also der berühmte Schwellenlandbewohner, der alles zunichte macht, was wir ja eigentlich gerne wunderbar anders machen würden. Das halte ich für ein, erstens kommt dieses Argument immer, zweitens stimmt es nie. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie würden bei keiner Lebensentscheidung, die Sie treffen, ja, ob Sie ein Haus kaufen, ob Sie es modernisieren, ob Sie ein Kind oder einen Enkel auf diese oder jene Schule schicken, ob Sie sich ein Auto bestellen, ob Sie eine Urlaubsreise planen, was immer Sie tun, Sie würden niemals über den Chinesen nachdenken. Nie. Ja, der spielt überhaupt gar keine Rolle. Der spielt auch bei einer Bundestagswahl keine Rolle. Der spielt für alles das, was man tut, keine Rolle. Der Chinese kommt immer dann, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie man das eigene Leben verändern soll. Ja, da taucht er auf. Wahlweise übrigens der Hartz-IV-Empfänger auch, ja, der sich das dann angeblich nicht leisten kann, das Leben zu verändern. Deshalb ist es eine unglaublich elitäre Diskussion, das Leben verändern zu wollen. Das ist mal der eine Teil. Und der andere oder der zugrunde liegende Perspektive ist ja eine, die verlangt ja überhaupt niemand. Wer würde denn den Anspruch an sich selber stellen oder an Menschen, die etwas tun, dass sie damit die Welt retten sollen? Das will doch überhaupt gar keiner. Bei all dem, was ich tue, selbst wenn ich hier heute Abend sitze, habe ich ja nicht vor meinem inneren Auge, dass ich jetzt einen Beitrag zur Weltrettung leiste. Ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen als der Auserwählte, der jetzt die Welt rettet. Es hat mir niemand den Auftrag gegeben. Verstehen Sie? Aber Sie haben doch die Aufgabe, wenn Sie sich selber als Teil eines Gemeinwesens verstehen, innerhalb dieses Gemeinwesens Ihre Handlungsmöglichkeiten so zu nutzen, dass das Ding besser wird. Insbesondere an der Stelle, wo man irgendwie glaubt, dass es notwendig ist. Und der andere Aspekt, da würde ich Ihnen zustimmen, dass man natürlich ganz anders über Wohlstandsverluste, Schrägstrich Verzicht diskutieren muss, als es normalerweise geschieht. Weil vieles von dem, auf das wir verzichten können, ist ja ein Gewinn. Ja? Man muss ja einfach mal eine Rechnung aufmachen, worauf wir unter dem Status quo verzichten. Wir verzichten ja auf saubere Luft in der Innenstadt, wir verzichten auf öffentliche Räume, wir verzichten auf Sicherheit, wir verzichten auf sozusagen eine Existenz ohne Blech im Stadtraum. Ja, das kann man ja beliebig weitertreiben, wenn man einmal die Perspektive umdreht. Und dann sieht die Veränderungsmatrix natürlich schon völlig anders aus. Und der letzte Punkt, weil Sie sagen, kein Politiker würde gewählt, der das sagen würde. Ich glaube, dass die Leute inzwischen viel schlauer sind. Denken Sie mal an die Statistiken zu dem Wunsch nach Steuererleichterung. Ja, wo die Bevölkerung längst viel schlauer ist als die Politik, insbesondere die einer bestimmten Partei. Ja, das ist ja absurd, ja, dass man sagt, nein, bitte, wir wollen jetzt keine Steuererleichterung, es ist nicht die Zeit dazu, ja, passt nicht in die Zeit. Und dasselbe haben Sie ja doch auf anderen Ebenen auch. Ich glaube, dass Leute, Politiker, die sagen würden, wir müssen das Ding verändern, aber das gibt's nicht umsonst, doch im Grunde genommen schon aus dem Grund gewählt werden, weil sie die einzigen sind, die von dieser ganzen Schauspielerei mal absehen und auch aufhören, uns für blöder zu halten, als wir selber sind. Denn das ist ja das Beleidigendste an der ganzen Sache. Das nervt mich immer total, wenn man zum Beispiel mir unterstellt, ich würde Wahlversprechen glauben. Ja? Also man, ja. Also da ist man doch viel weiter. Und ich finde, insofern würde ich, wenn ich Politikberater wäre, was ich nicht bin, dafür gibt es vermutlich Gründe, dann würde ich sagen, sagt es einfach mal. Und ihr werdet sehen, Die Leute werden es gut finden.
Ja. Herr Miegel, zu dem Aspekt noch? Oder?
Ja, in der Tat. Also an dieser Stelle teile ich nicht den Optimismus von Harald Welzer. Es gibt wachsende Kreise, die so empfinden und die kritisch diesen Dingen begegnen und sagen, was erzählt uns der Politiker, der verspricht uns alles Mögliche. Der Mechanismus ist für die große Mehrheit immer noch der gleiche wie vor 20, 30 oder 40 Jahren. Derjenige, der sich hier herstellt und irgendwelche Dinge verspricht, das ist der Liebling. Und derjenige, der sagt, nein, das können wir nicht mehr bieten, da müssen wir Abstriche machen, der hat es extrem schwer. Das kann man auf jeder Ebene beobachten, auf der kommunalen Ebene, auf der Länderebene, auf der Bundesebene. Man kann hinschauen, wohin man will. Es kann noch so aberwitzig sein, was da versprochen wird. Wenn etwas versprochen wird, dann fliegen die Herzen demjenigen zu, der da was verspricht. Nicht alle Herzen, aber doch noch die Herzen der Mehrheit. Und das hat etwas mit unserer Grundeinstellung zu tun, von der ja eingangs die Rede war. Wir empfinden das so, wir sehen das so. Wir haben uns dorthin entwickelt und wenn gesagt wird, warum betrachten wir den, der da mit so einem 5-Tonner durch die Innenstadt brettert, nicht als einen Idioten. Im 19. Jahrhundert, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, waren Chinesen bass erstaunt, dass in Europa Menschen mit einem großen materiellen Vermögen ein höheres Ansehen hatten als Menschen, die dieses Vermögen nicht hatten. Das verstand der Asiate nicht. Der Asiate sagte, das höchste Ansehen muss doch der haben, der die höchste Bildung hat und der sich am stärksten für das Gemeinwohl einsetzt. Das waren die beiden Selektionskriterien, Bildung und Einsatz für das Gemeinwohl. Und ihr Europäer wertschätzt denjenigen, der ein möglichst großes Vermögen zusammengetragen hat. Daran haben wir festgehalten. Wir könnten natürlich unsere Perspektive verändern. Wer von uns hat es denn gemacht? Haben wir nicht alle so die geheime Bewunderung für denjenigen, der wirtschaftlich erfolgreich war? Jetzt hat das mittlerweile perverse Züge angenommen, wenn Leute ein Multimillioneneinkommen haben. Im Jahr 2009 gab es in Amerika 26 Menschen, die ein Einkommen von mindestens einer Milliarde Dollar erzielt haben. Ja Gott, da schüttelt praktisch jeder den Kopf und sagt, das ist ja aberwitzig, eine Milliarde, das kann ja hinten und vorne nicht stimmen. Aber auf einer niedrigeren Ebene wird doch der bewundert mit dem großen Haus und mit dem großen Auto und der langen Urlaubsreise und allem, was damit zusammenhängt. Und bis gestern haben unsere Eltern, also wir als Eltern, doch versucht, unsere Söhne und Töchter auf eine Laufbahn zu bringen, die möglichst auch dahin führt. Natürlich nicht alle und wahrscheinlich ist die Gruppe hier in dem Saal nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Sie haben das vielleicht anders gesehen. Aber die Formulierung einer Mutter, vor einigen Jahren hat sie mir das gesagt, hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Sie sagt, ich habe versucht, meinen Sohn zu einem anständigen Menschen zu erziehen. Und dann hat er mir, als er erwachsen war, gesagt, Mutter, das war grundfalsch. Anständigkeit ist das Letzte, was ich da draußen benutzen kann. Ja, ich meine, das ist erschreckend, eine solche Aussage, aber sie ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Dieser anständige Mensch mit seinem Wertekatalog, reüssiert er in unserer Gesellschaft oder wird er nicht sehr schnell an den Rand gedrängt sein? Und da liegen meines Erachtens zentrale Probleme.
Die nächste Wortmeldung bitte.
Dann ja, ich hatte noch eine andere Frage und zwar zum Thema, ohne Wachstum, wie sichern wir Arbeitsplätze oder wie sieht Arbeit in der Zukunft aus dann?
Herr Miegel.
Ja, da ist auch einiges da schon dazu gesagt worden. Der Produktivitätsfortschritt der zurückliegenden 200 Jahren beruht im Wesentlichen auf dem Einsatz fossiler Energieträger. Etwa 50% unseres Produktivitätsfortschritts beruht auf nichts anderem als auf dem Einsatz fossiler Energieträger. Wir schmeicheln uns immer mit der Vorstellung, dass unser Gedankenreichtum, dass unsere Innovationskraft uns so vorangebracht hat. Wir können heute das Vielfache dessen erwirtschaften, was in der Vergangenheit zu Beginn des 20., Mitte des 20. Jahrhunderts erwirtschaftet worden ist, weil wir so intelligent waren, weil wir so arbeitsam sind. Das alles hält einer Überprüfung überhaupt nicht stand. Wir sind so wenig arbeitsam, wie eigentlich Menschen seit Beginn der Industrialisierung nie waren. Wir arbeiten zwischen dem 20. und 65. Lebensjahr, wenn wir Vollzeitbeschäftigte sind, etwa 25% unserer wachen Zeit. Der Rest dient allen möglichen anderen Dingen. Wir haben zwar nie Zeit, aber wir verbringen sie eigentlich nicht mit Erwerbsarbeit, sondern eben mit anderen Dingen. Also das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, was passiert eigentlich in Zukunft, wenn wir unseren Produktivitätsfortschritt nicht weiter antreiben können durch den Einsatz von Ressourcen. So haben wir das in der Vergangenheit gemacht. Wir haben den Faktor Arbeit aus dem Produktionsprozess herausgedrängt, wir haben ihn marginalisiert und substituiert durch den Einsatz von Ressourcen. Nicht so sehr Ideen, sondern von Ressourcen. Und die werden knapp oder sie werden zumindest extrem teuer. Und wenn wir dann diese Art von Produktivitätsfortschritt nicht mehr haben, weil die Ressourcen so teuer werden, werden wir aus meiner Sicht eine Renaissance des Faktors Arbeit erleben. Ich prognostiziere eine ausgesprochene Arbeitskräfteverknappung. Das hat etwas zu tun mit der Demografie, aber es hat auch eine Menge zu tun mit der künftig veränderten Gefüge der Produktivmittel. Und der Faktor Arbeit wird sehr stark in den Vordergrund drängen.
So, jetzt schwirrt mir die ganze Zeit ein Begriff durch den Kopf. Verzicht. Kommt man damit weiter?
Naja, wir hatten das ja eben schon. Also ich würde die Perspektive umdrehen. Ich würde, glaube ich, auch versuchen, überhaupt die Diskussion mit ganz anderen Begriffen auszustatten, als wir das normalerweise tun. Ja. Wir denken ja, oder ich versuche es mal andersrum zu formulieren. Wir denken von vornherein, dass die Veränderung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unserer Lebensstile irgendwie doch eine unangenehme Angelegenheit ist. Und irgendwie sieht es hinterher dann schlechter aus als vorher. Da kann man sich vielleicht mit arrangieren, aber so richtig doll ist es nicht. Und das hängt damit zusammen, dass die wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wir haben 40 Jahre Nachhaltigkeitskommunikation. Ist ein ganz großer Fehler drin gewesen, nämlich das immer alles nur als negative Kommunikation rüberzubringen. Wir müssen sonst. Ja? Das heißt, die Schaffung eines anderen Typs von Gesellschaft, die Schaffung eines anderen Lebensstils geht immer erstmal unter negativen Vorzeichen. Und ich glaube, wir müssen das mit anderen Begriffen überhaupt machen. Ich sage in Vorträgen immer, ich fände es auch gut, unseren Umgang mit Energie zu verändern, wenn es gar keinen Klimawandel gäbe. Warum brauche ich den denn dafür? Es gibt doch genug Gründe, positiv Praktiken zu verändern. Eine autofreie Stadt oder Innenstadt ist ja ein Wert in sich. Da brauche ich doch nicht die Berechnung über CO2 und sonst was dafür, um das haben zu wollen. Eine Gesellschaft, wo sich jedes Mitglied der Gesellschaft die eigene Lebenswelt vollstellt, ja, mit Produkten, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann, diese Person, innerhalb dieser Produkte. Ja. Man muss ja überlegen, wie viel Zeit mittlerweile Menschen aufwenden dafür, irgendwelchen Scheiß zu kaufen. Das ist ja unfassbar, rein quantitativ. Ja. Dieser Entscheidungsstress, der dabei ist und sowas. So, das ist ja etwas. Diese Dinge zu verändern, ist ja im Grunde genommen aus sich heraus dann erstrebenswert, wenn man mal beginnen würde, das positiv zu formulieren. Und jetzt kommt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den können wir uns noch erlauben, weil wir eine Viertelstunde Zeit haben, um überhaupt zu so einer positiven Perspektive zu kommen, muss man beginnen, wieder über Zukunft zu sprechen. Ja? Wir sind ja im Grunde genommen in einem rein reaktiven Verhältnis angekommen, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, als auch von der Selbstwahrnehmung her. Zukunft spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also kann man illustrieren an diesem wunderbaren Vorgang der Euro-Rettung, dieser hervorragend funktionierende Vorgang der Euro-Rettung. Der kommt ja vollkommen ohne Begriff dessen aus, wofür man eigentlich das alles tut. Ja, die interessante Perspektive wäre ja, wie kann man denn überhaupt jetzt Alternativen abwägen? Ja, noch mehr Geld in den Markt pumpen, Griechenland pleite gehen lassen oder sonst was. Das geht ja nicht aus einer Gegenwart heraus, diese Entscheidung zu treffen, sondern es geht ja nur aus einer Zukunft heraus. Und das ist ja das, was Menschen tun, das ist das, was die menschliche Lebensform auszeichnet, sich in eine Zukunft hinein zu entwerfen und dann nach Wegen zu suchen, wie man diese wünschbare Zukunft erreicht. So, und wenn man die Perspektive wieder einführt, dann kann man ganz anders über Veränderung von Lebensstilen sprechen. Dann kann man auch ganz anders über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit von Wachstum sprechen. Rein aus der Gegenwart heraus ist es völlig unmöglich. Ja, da endet man bei dem Begriff der Alternativlosigkeit oder sowas. Radikal antidemokratischer Begriff, by the way. Ja, wirklich. Ja. Aber ich glaube, wir kommen zu positiven Formulierungen, wo man denn eigentlich hinkommen kann. Nur dann, wenn wir A, Zukunft wieder einführen und B, wenn man ganz altmodische Kategorien bemüht. Sowas wie zum Beispiel Generationengerechtigkeit, sowas wie bürgerschaftliche Verantwortung, sowas wie sich selber ernst nehmen. Das finde ich von ganz zentraler Bedeutung. Und es ist viel wichtiger, über solche Dinge zu sprechen, als über CO2. Ja, weil das ist etwas, was Menschen im Grunde genommen schon beschäftigt, selbst heute noch, dass ihre Enkelkinder die Möglichkeit haben, ihre Zukunft zu gestalten. Das ist ja was sehr Elementares. Darüber muss man sprechen. Ja, und dann kriegt man eine positive Formulierung. Wie machen wir es denn jetzt, damit die das können?
Gut, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung.
Ja, ich finde es sehr gut, was Sie gesagt haben, Herr Welzer. Ich stimme da vollkommen mit Ihnen überein. Wir müssen neue Werte aufstellen, positive Werte, an denen wir Länder messen können, an denen wir unsere Zivilisationen messen können. Es geschieht ja schon unheimlich viel, das, was auch Sie machen, Enquete-Kommissionen hier und da zur Nachhaltigkeit, Baden-Württemberg auf Bundesebene. Es gibt, vielleicht könnten Sie noch ein Wort auch dazu sagen, schon seit einigen Jahren diese Diskussion um neue Wachstumsbegriffe finden, die Stiglitz-Kommission, die Sarkozy, glaube ich, vor 2-3 Jahren eingerichtet hat. Wir haben die Weltbank, die sich auch immer lauter äußert. Wir müssen Wachstum anders definieren. Wir haben die Vereinten Nationen, die in dieser Beziehung sehr viel tun. Da gibt es zum Beispiel vom UNDP, United Nations Development Program, den Human Development Report seit vielen Jahren. Und da werden Kriterien aufgestellt. Wir haben die Internationale Arbeitsorganisation, die Kriterien für menschenwürdige Arbeit, Stichwort Arbeit, Faktor Arbeit, aufstellen, an die sich Länder halten. Das wird viel diskutiert. Ich denke, es ist wichtig, dass gerade die Ergebnisse dieser Kommission, ihrer Enquete-Kommission, ihre wissenschaftlichen Analysen an die Medien kommen, an die Politik kommen, vielleicht dann eben doch Politikberater werden, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja, die das dann aufnehmen, ja, und auch diese ganzen internationalen Bestrebungen und diese Diskussion wirklich ganz gezielt anfachen, steuern, aber es muss dann halt in die Politik gehen, in die Gremien gehen, die Organisationen, die Gewerkschaften, überall. Es tut, die Unternehmen tun ja auch was für Nachhaltigkeit, wenn sie auf die Daimler-Webseite gucken, da ist das Thema Nachhaltigkeit schon sehr wichtig. Ja gut, aber es tut sich was und ich denke, um nochmal zurückzukommen auf das, was Sie sagten, es muss dahin führen, dass man wirklich einen positiven Wertekatalog aufstellt, der maßgebend ist für Politik und unser aller Handeln.
Herr Miegel, dazu müssen Sie was sagen.
Ja, das ist alles goldrichtig und ich kann alles nur dreifach unterstreichen. Mir tut es wirklich ausgesprochen leid, dass ich dann doch immer wieder Wasser in den Wein gießen muss. Die Enquete-Kommission hat etwa 60 Indizes geprüft. Das geht also weit über Stiglitz und so weiter hinaus. Das war mit einer Menge Arbeit verbunden. Und dann hat sie geprüft, inwieweit finden denn diese Indizes praktisch Anwendung zu einem sehr geringen Prozentsatz. Und dann hat sie die Frage geprüft, haben denn diese veränderten Betrachtungsweisen irgendwelche Rückwirkungen in den Ländern, wo sie angewandt werden, auf das tatsächliche Geschehen. Dann kommt immer dieses berühmte Beispiel mit Bhutan und dem Glücksfaktor, der da geprüft wird. Ergebnis beinahe null. Beinahe null. Und wir sind der Frage nachgegangen, wer liest denn eigentlich von den Politikern die Analysen, die durchgeführt worden sind? Wer kennt sie denn überhaupt? Ich will hier nicht referieren, weil das Ergebnis so niederschmetternd ist. Also, wenn man sich dann anschaut, was wirklich, es muss so sein, wie Sie gesagt haben, ja, aber es ist völlig auf der Theorieebene, in die Gesellschaften, in die Bevölkerung eingesunken ist das überhaupt nicht. Oder wer von Ihnen kennt den Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung, der jedes Jahr sehr sauber, sehr ordentlich, sehr nachdenkenswert veröffentlicht wird? Wer kennt ihn? Wir haben Medien befragt, die haben die auch nicht gekannt. Das wird mit großem Aufwand jedes Jahr gemacht. Jedes Jahr können wir uns unterrichten über die Fortschritte, die diese Gesellschaft in Bezug auf Nachhaltigkeit macht. Es nimmt praktisch kein Mensch zur Kenntnis. Obwohl der Absender dieses Berichtes immerhin die Bundesregierung ist. Also ein prominenter Absender für diese Dinge. Und trotzdem werden sie nicht aufgenommen. Also noch einmal, ja, die Wertigkeit muss verändert werden. Das muss auch so geschehen, dass das handhabbar ist, was dabei geschieht. Nur wenn man dann da sitzt und sich mal ganz konkret anschaut, was ist geworden aus diesen Fibeln, was ist geworden aus der Stieglitz-Kommission? Jetzt vor, ich weiß nicht, 10 Tagen oder 14 Tagen war ja eine Stieglitz-Kommission revisited. Also man hat geschaut, was ist denn da passiert und was ist daraus gemacht worden. Auf Anregung von Sarkozy übrigens. Das Ergebnis war nichts. Das steht da, ein hervorragender Bericht. Das französische Leben ist nicht beeinflusst worden. Das deutsche ist praktisch nicht beeinflusst worden. Dass es diese Enquete-Kommission jetzt gibt, ist bemerkenswert, ist hoffnungsvoll, dass da etwas gemacht wird. Aber die einzelnen Schritte, die wir jetzt vornehmen, enden immer wieder an dem Punkt, wo wir sagen, mein Gott, umgesetzt ist aus diesem vielen Nachdenken der letzten Jahre so gut wie nichts.
Ich merke schon, ich sitze zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten.
Na, gar nicht.
Jetzt kommt der Optimist.
Nein, das wäre das erste Mal, dass ich aus einer Veranstaltung mit dem Etikett Optimist rausgehe. Aber es drängt mich dazu, zu beiden Bemerkungen was zu sagen. Und zwar zu der ersten, sozusagen, wir brauchen andere Werte. Das ist vollkommen falsch. Die Gesellschaft hat immer nur die Werte, die aus ihrer Praxis resultieren. Ja, es geht nie umgekehrt. Das ist der große Irrtum aller Konservativen, zu glauben, man könne Werte etablieren und dann würden sich danach die Verhältnisse verändern oder die Handlungsweisen der Menschen. Die Menschen sind so und generieren die Werte, die ihre gesellschaftliche Praxis ihnen nahelegt. Und wenn Sie zum Beispiel eine Praxis über 20 Jahre etablieren, die, über die wir heute zu Anfang diskutiert haben, der pausenlosen Optimierung, des pausenlosen Zerstörens von Bindungsfaktoren, von Beziehungsfaktoren und sonst was, ja, und sozusagen nur darauf gucken, wie kann ich das meiste aus jeder Einheit, auch aus jeder individuellen Einheit herausholen, dann können Sie 100-mal Werte fordern, dann sehen Sie jeden Abend vor der Tagesschau, unterm Strich zähle ich. Das ist der Wert, ja, der gesellschaftlich artikuliert wird. Eine Minute vor der Tagesschau, immer die Postbank, unterm Strich zähle ich. Das ist die glasklare Formulierung dieser Gesellschaft über sich selbst. Und dieser Wert kann auch gar nicht anders sein, solange diese Praxis eben so ist, wie sie ist. Deshalb würde ich es umgekehrt sehen. Ich glaube überhaupt nicht, dass man durch Reden weiterkommt, sondern man muss sich anschauen, welche konkreten Möglichkeiten der Praxisveränderung schon existieren. Und dann sich anschauen, wie kann man sich da einklinken, welche Erfahrungen sind eigentlich damit machbar? Welche Erfahrungen sind damit machbar, dass man Nachbarschaftsgärten hat? Welche Erfahrungen sind damit machbar, dass man Teil einer Energiegenossenschaft wird? Welche Erfahrungen sind damit machbar, dass man kein Auto mehr hat, sondern allenfalls in einem Carsharing drin ist? Um mal ganz einfache Beispiele zu nennen. Und damit verändert man die eigene Lebenspraxis und beginnt Teil von eben anderen Werteproduktionen auch zu werden. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Werte propagieren und zu warten, dass die Leute dann dem folgen werden, das können sie komplett vergessen. Das funktioniert nie.
So, jetzt haben wir noch, weil wir doch die Zeit weit fortgeschritten ist, eine Wortmeldung noch, bitte. Oh je, darüber können wir jetzt nicht mehr reden, über das Steuerrecht. Das ist zu kompliziert jetzt am fortgeschrittenen Abend. Ich glaube ja schon, Herr Welzer und Herr Miegel, dass sich also zumindest das Bewusstsein stark ändert. Wir haben solche Bücher, die jetzt auch das Wachstum kritisieren. Wir haben solche Bewegungen, die sich auf die Fahnen schreiben, ich komme mit 100 Dingen nur noch aus in meinem Leben. Wir haben diese Bewegung, Geiz ist geil, in allen möglichen Formen, in der weniger intelligenten, in der intelligenten Form. Wir haben doch auch diesen bewussten Konsumverzicht, der ist doch da.
Wo denn?
Also ich meine, wer ist denn noch immer auf diesem Trend drauf, sich durch Konsum identifizieren zu wollen, oder?
Naja, Kaspari, also da der Optimist heute Abend fehlte, herzlichen Glückwunsch zu dieser Rolle, ja, großartig. Also ich würde es mir ja wünschen, dass es so wäre. Und ich sehe das in Segmenten der schon auch vorhanden, dass man einen bewussteren Umgang mit der eigenen Lebenspraxis, mit Mobilität und sonst was. Ich kenne viele Leute inzwischen, die nicht mehr fliegen.
Ich kenne auch viele, die Carsharing machen mittlerweile.
Ja, ist doch super. Ist okay. Genau. Ja. Und das ist ja Wasser auf meine Mühlen, dass im Rahmen dieser Labore einer anderen Praxis tatsächlich ja auch Dinge entstehen, die man dann weiterentwickeln kann.
Herr Miegel.
Ja, ich meine, das Notwendige ist gesagt. Die Frage ist, wie groß ist denn der Anteil, der sich in seinem Verhalten verändert hat? Dieser Anteil wächst, das habe ich in einer früheren Phase unserer Diskussion gesagt. Ich weiß nicht, wie groß er heute ist, 2%, 3%, vielleicht sogar schon 5%. Nein, ich finde, das ist viel. Mhm. 5% ist viel. Wenn 5% mit etwas Strahlkraft ein grundlegend anderes Verhalten mit Erfolg an den Tag legen, dann breitet sich das aus. Das Christentum hat auch mal mit ganz wenigen Leuten angefangen. So sind solche Verhaltensänderungen und Veränderungen von Sichtweisen. Und der Kreis, da stimme ich Ihnen zu, jetzt sind wir, glaube ich, alle drei Optimisten, ist größer geworden. Ich begrüße das nachhaltig, aber ich glaube noch nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, so, der große Umbruch findet statt und wartet jetzt noch 5 Jahre oder 10 Jahre und dann wird die Welt eine andere sein. Nein, wir haben noch einen sehr schwierigen Weg vor uns.
Ja, das lassen wir nicht als Schlusswort stehen.
Nein, weil sagen möchten. Durch Warten wird das ja auch nicht geschehen. Das ist ja genau der Witz. Ja, also das ist ja im Grunde genommen genau Teil dieser Kultur, dass man darauf wartet, dass die Dinge anders werden. Aber es gibt niemanden, der sie verändern würde, wenn man es nicht selber tut. So simpel ist ja diese Geschichte. Ja? Und zu den 5%, wenn es denn 5% tatsächlich wären, dann hat man sehr schnelle Ausbreitungseffekte. Denken Sie mal an alle sozialen Bewegungen, die es gegeben hat, Bürgerrechtsbewegung in den USA, Frauenbewegung und so weiter. Das sind sowieso Minderheitsbewegungen, aber sie schaffen es ab einer bestimmten Größenordnung, die Kultur so zu verändern, dass nach wenigen Jahren man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es jemals anders gewesen ist. Es gibt dann immer noch nachhängende Geschichten und so weiter. Aber sie brauchen keine Mehrheiten, um Gesellschaften zu verändern. Das ist eigentlich der spannende Punkt. Ja. Jetzt habe ich schon wieder was Optimistisches
absolut, gesagt. Absolut. Ich kann, ja genau. Also wir sind alle drei Optimisten. Das ist doch schön. Das ist doch eine sehr schöne Erkenntnis.
Diese Situation hier scheint positive Auswirkungen zu haben.
Richtig. Wir hören jetzt auf zu reden und ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Herr Miegel, vielen Dank, Herr Welzer. Gehen Sie nach Hause und tun Sie was. Dankeschön.